Aber nach dem siebten Mal berührt mich dieses Video immer noch sehr. Und man vergisst, dass es komplett KI-generiert ist. So weit sind wir schon. Jeden Sommer zieht es uns nach Schweden und ich will dir einmal verraten, warum ich Schweden so feiere. Weil in Schweden ist Geschwindigkeit kein Wert. Völlig anders als in Deutschland. In Deutschland denkst du ja, wenn du 5 Minuten früher in deiner Doppelhaushälfte ankommst, hast du wirklich was gewonnen und deswegen rast du brutal auf der Autobahn. In Schweden ist beispielsweise die Geschwindigkeit auf der Autobahn, nicht auf der Landstraße, auf der Autobahn auf 110 begrenzt, an manchen Stellen 120. Und die Geschwindigkeit wird auch durch drakonische Strafen durchgesetzt, anders als in Deutschland. In Deutschland gibt es auch Hinweise, aber das sind eher Vorschläge. Die Wahrscheinlichkeit, dass du bei Geschwindigkeitsüberschreitungen erwischt wirst, ist ganz gering. Anders als in Schweden. In Schweden ist Geschwindigkeit kein Wert. Und die Aussage, mach schnell, ist für den Schweden einfach immer wieder ein Grund zu lachen. Weil er kann schon gar nicht aussprechen, mach schnell. Und ich muss noch schnell, das gibt es in Schweden gar nicht. Niemand muss irgendetwas schnell. Ganz im Gegenteil, es heißt, nimm's ruhig, nimm's gelassen, Tordelungt, morgen gibt es auch noch einen Tag. Kaffee ist auch wichtig, setz dich einmal hin, trink eine Tasse Kaffee und dann machst du, was du machen musst. Und wenn du es nicht schaffst, dann machst du es morgen oder übermorgen, Tordelungt. Wenn du dich irgendwo in den Laden hinein begibst, ziehst du eine Nummer, in jedem Laden, überall ziehst du eine Nummer und dann wartest du. Du stellst dich in eine Schlange und wartest. Du hast keine Eile, niemand hat Eile. Und ich habe sogar den Eindruck, das finde ich immer besonders lustig, wenn ich aus dem hektischen Deutschland rauskomme und in einen Supermarkt gehe, dass selbst die automatischen Schiebetüren langsamer öffnen. Also ehrlich, die ersten Tage klebe ich regelrecht an der Tür, weil ich mir denke, boah, wie langsam kann die Tür sich öffnen? Und auch an der Kasse, also du würdest, das bist du gar nicht gewohnt. Sie ziehen die Sachen langsam über das Lesegerät. Langsam, nicht wie bei Aldi. Zack, 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 zack. Und wenn 5 Leute in der Schlange stehen, dann wird gleich rumgeschrien, die nächste Kasse geöffnet werden. Nicht so in Schweden. Langsam, langsam. Wenn ich gleich die Worte Jesu dir sage, wo er sagt, ihr seid langsam, dann möchte ich nicht, dass du jetzt von heute hier weggehst und sagst, okay, Gottfried hat gesagt, ich bin langsam, ich muss schnell werden. Der Gegensatz zu langsam in diesem Falle ist nicht schnell. Und langsam ist auch im biblischen Befund kein negativer Befund. Denn Jakobus, der Bruder Jesu, sagt, seid langsam zum Zorn. Regt euch nicht sofort auf. Wartet 3 Sekunden, begegnet erst euch selbst, bevor ihr dem anderen begegnet. Eine echte Herausforderung, gerade wenn diese krumpfligen, grantigen Menschen, und ich habe den Eindruck, sie werden immer grantiger und krumpfliger, dir auf den Zehen rumsteigen im Laufe des Tages. Sei langsam zum Zorn, sei langsam zum Reden. Schnell zum Hören, aber langsam zum Reden. Also langsam ist eigentlich etwas Positives. Nun, wir sind in der Geschichte von 2 Menschen, die von Jerusalem nach Emmaus gehen. Die gesamte Predigt, Teil 1, kannst du dir auf unserer App anhören oder auf unserer Webseite oder wo auch immer du sie anhören möchtest. Inzwischen haben wir auch einen YouTube-Kanal. Kannst du richtig stolz drauf sein, kannst du es auch schön zu Hause auf dem Fernseher angucken, die Predigt nachhören. Teil 1 kannst du hören, ich will nur kurz zusammenfassen, also 2 Menschen gehen von Jerusalem nach Emmaus, weil sie ihre Hoffnung verloren hatten, weil sie fertig waren. Und ich habe euch vorgeschlagen, also es ist mindestens ein Vorschlag meinerseits, dass es möglicherweise sogar ein Ehepaar ist, Kleopas und Maria. Die Frau des Kleopas. Die sind auf dem Weg nach Hause. Und während sie so über die Dinge reden, die ihnen passiert sind. Und das habt ihr nochmal im Video gesehen. Die Kreuzigung Jesu, die Verurteilung Jesu, der Tod Jesu, die Beerdigung Jesu, das haben sie alles erlebt. Alles, woran sie geglaubt und was sie gehofft haben, ist ihnen um die Ohren geflogen und zusammengebrochen. Und jetzt gehen sie weg nach Hause. Sie ziehen sich zurück. Sie haben, vielleicht ist das verkürzt gesagt, keine Lust mehr, aber sie haben einfach den Boden unter den Füßen verloren. Und jetzt gesellt sich Jesus zu ihnen. Jetzt sind es plötzlich drei auf dem Weg, aber sie erkennen ihn nicht. Warum? Hört ihr die Predigt von letztem Sonntag an. Und dann spricht Jesus sie an und sagt, was habt ihr unterwegs miteinander besprochen? Und warum seid ihr traurig? Und es ist so schön, wenn Jesus diesen Menschen begegnet. Er macht ihnen keine Vorwürfe, er macht keine Ansage, er richtet keinen Appell an sie, sondern er liest sie. Er liest ihr Gesicht, dieses und, was jetzt dieses, was habt ihr geredet oder und, warum seid ihr traurig, verbindet im Grunde das und er sagt, das Gesicht, ich schaue dir ins Gesicht und das Gesicht hat die Farbe des Gesprächs. Du schaust finster drein. Du schaust frustriert drein. An einer anderen Stelle im Matthäus-Evangelium wird gesagt, wenn du fastest, wenn du also nichts zu essen hast und mehrere Tage nichts zu essen hast, dann sollst du auf keinen Fall finster dreinschauen. Dasselbe Wort. Sollst du auf keinen Fall, das soll man dir auf keinen Fall anmerken. Dein Gesicht soll überhaupt nicht deutlich machen, dass du schon mehrere Tage nichts zu essen gehabt hast. Und für viele von uns ist es ja schon eine Katastrophe, wenn heute Mittag der Braten ausfällt. Genau. Ein ehrliches Ja. Schon eine Katastrophe. Und stell dir vor, du isst den ganzen Tag nichts. Für viele Leute unvorstellbar. Und wenn du nichts zu essen bekommen hast, dann hast du natürlich, und das kannst du jedem ansehen, ein vorwurfsvolles Gesicht. Und dann sagt Jesus, wenn ihr aber fastet, also wenn ihr auf Essen verzichtet, um Gottes Willen, um Gott zu ehren, das ist ein ganz eigenes Thema, aber dann sollst du nicht finster reinschauen. Also dasselbe, auf ihrem Gesicht war ihre ganze Misere zu sehen. Jesus liest sie, bevor er redet. Und er liest in ihrem Gesicht diese bleierne Hoffnungslosigkeit, diese Leere, diese Niedergeschlagenheit. Im Grunde, wenn du jetzt in die Situation hineinkommst, die spielen nichts. Die sind keine Schauspieler an der Stelle, sondern sie sind maximal ehrlich. Und ihre Theologie, die sie sich gemacht haben, die klingt genauso wie ihr Gesichtsausdruck. Und ihr Körper ist ehrlicher als ihr Mund. Und das lerne ich zum Beispiel, wenn ich mir Jesus so anschaue und ich bin mit ihm jetzt diesen Weg x-mal hin und her gegangen, habe die Bibel x-mal diese Geschichte gelesen, habe mir das vorgestellt, wie er da geht mit den Jüngern. Es hat mir unheimlich gut getan. Vielleicht tut es dir auch gut, es in deiner Bibel nochmal auch nachzulesen. Vielleicht die ganze Woche diese paar Verse zu meditieren, dir vorzustellen, wie Jesus sich einfühlt, wie er das wahrnimmt, was von außen bei diesen Menschen passiert. Das Gesicht zeigt, was innen ist. Und oft können wir uns nicht verstellen. Ich bin da sowieso ganz schlecht da drin. Das heißt, wenn du mir ins Gesicht schaust, weißt du immer schon auch gleich, was ich denke. Also das bin da nicht so. Ich habe nicht diese Pokerface. Jesus benennt jetzt, was in ihnen ist. Er spricht zu ihnen, o ihr Unverständigen, wie ist doch euer Herz träge zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben? Er sagt nicht, oh du Dummi, sondern dieser Ausruf ist ein mitfühlendes, oh weh, ach du Schreck. So wie du, wenn du von der Todesnachricht hörst, sagst, oh, mein herzliches Beileid. So eine Äußerung ist das. Jesus fühlt schon mit der Eröffnung, fühlt er mit ihnen mit. Er gibt ihnen in der Aussage, wie er ihnen begegnet, liebevolle Nähe und keine Distanz. Und das ist das, was wir auch Sonntag für Sonntag hier versuchen, wenn wir das Evangelium predigen, wenn wir das Wort Gottes verkündigen. Wir versuchen, das Evangelium so zu predigen, wie Jesus es sagen würde. Dass du, wenn du hierher kommst, fühlst keinen Vorwurf, keine Distanz, sondern du fühlst, wie Jesus dir nahe kommt. Vielleicht bist du zum ersten Mal da, vielleicht bist du mehrere Sonntage schon hier und du denkst hier, krass, wenn ich hierher komme, dann geht es mir irgendwie besser. Das baut mich irgendwie auf. Das ist genau das, was in dieser Geschichte auch hier passiert. Du hast noch nicht wirklich erkannt, warum es dich aufgebaut hat. Du hast noch nicht wirklich erkannt, warum du getröstet wurdest. Du hast noch nicht wirklich wahrgenommen, warum du auf bessere Gedanken gekommen bist. Kleiner Spoiler, Jesus ist dabei. Er redet zu deinem Herzen, so wie er zu diesen beiden geredet hat, zu diesen beiden Jüngern, JüngerInnen, gegendert. Und dann gibt er eine doppelte Diagnose. Er sagt, dein Denken ist falsch. Also du verstehst nicht. Das ist eine Frage des Kopfes. Das ist eine Frage des Verstandes. Das ist eine Frage, dass du einfach die Zusammenhänge noch nicht verstanden hast. Und sie glauben nicht. Sie sind unterwegs, aber sie kommen nicht an. Sie sind zu langsam in ihrem Glauben unterwegs. Langsam darin, mit dem Herzen zu glauben. Langsam darin. Das ist nicht gut. Dass das Herz langsam ist, zurückhaltend ist, ist nicht gut. Also sie denken falsch. Sie verstehen nicht, was die Schrift sagt und sie kommen nicht ins Vertrauen. Und im Grunde ist, wenn wir davon reden, dass Kraft der Auferstehung in unser Leben hineinkommt, sind es zwei Dinge, die bei uns passieren müssen. Das eine ist, dass wir es irgendwie verstehen müssen. Aber das, was viel wichtiger ist, ist, dass wir ins Vertrauen kommen. Wenn die Bibel davon spricht, dass unser Herz träge ist, dass unser Herz langsam ist. Mit Herz meint sie das Entscheidungszentrum, das innere Entscheidungszentrum. Du hörst das zwar alles, du lässt dir das auch gefallen, es fühlt sich auch irgendwie gut an, sonst würdest du nicht wiederkommen oder wieder einschalten oder dir das sonst irgendwo noch mal anhören. Es fühlt sich irgendwie gut an, es baut dich auf. Aber dann hängt dein Entscheidungszentrum, hängt hinterher, dein Herz hängt hinterher. Und deshalb wirkt sich das, was wir hier sagen, auch in deinem Leben nicht so aus, wie es sich auswirken könnte. Von Power her. Es ist irgendwie so, als wenn da noch so eine Bremse davor ist, die Spannung, die da eigentlich anliegt, runterregelt und bei dir kommt nur tröpfelsweise, kommt es nur an. Jesus nennt sie nicht herzlos, er nennt sie nicht ungläubig, er sagt einfach nur, hör mal, du bist zu langsam. Ich habe eben gerade gesagt, langsam ist schon ein Wert, aber in diesem Zusammenhang ist langsam kein Wert. Du bist zu träge. Lukas zeigt hier eine Herzensgeschichte. Eine Herzensgeschichte vom langsamen Herz zum nicht schnellen Herz, nicht zum Herzrasen. Weil Herzrasen kann man nicht mähen. Das war jetzt ein Witz, man hätte jetzt lachen können. Sondern von einem langsamen Herz zum brennenden Herz. Das ist die Reise, um die es geht. Von einem langsamen Herz zum brennenden Herz. Von einem trägen Herz zu einem Herz, das Leidenschaft entwickelt. Das Symptom ist das Gesicht, zeigt die innere Lage. Die Diagnose ist, dein Herz kommt nicht ins Vertrauen. Also wenn du diese Symptome, und die könnten unterschiedlich sein, in diesem Falle haben sie halt ein langes Gesicht gezeigt, manchmal schaust du auch finster drein, manchmal schaust du frustriert drein, dein Gesicht zeigt eigentlich schon deine Situation ziemlich deutlich. Das ist das Symptom, die Diagnose ist, warum das so ist, ist, dein Herz kommt nicht ins Vertrauen. Dein Entscheidungszentrum hängt hinterher. Du sitzt weiter auf der Kante des Schwimmbeckens und du gehst nicht ins Wasser. Du sitzt auf den Rängen des Fußballspiels, aber du spielst nicht mit. Und die Therapie, die Jesus hier gibt, ist, er öffnet ihnen die Schrift. Und deswegen ist es wichtig, dass wir Sonntag für Sonntag auch hier das Evangelium predigen, die Schrift öffnen und du quasi das, was das die Bibel uns sagen will, was Jesus uns sagen will, beginnst zu verstehen. Versuchen das auch so aufrichtig und klar und genau und sorgfältig wie möglich zu machen. Sonntag für Sonntag, kannst dich darauf verlassen. Und auch in diesem Fall, da habe ich ja letzten Sonntag gesagt, geht Jesus die gesamte hebräische Bibel mit ihnen durch auf diesem Weg und erklärt ihnen an allen Stellen, wo das prophetisch vorausgesagt wird, was er ist, was er durchgegangen ist, was ihm passieren muss und was jetzt geschieht. Und die Heilung ist, und das ist mein Gebet auch jetzt am Ende dieser Auferstehungsserie, die Heilung ist, dass dein Herz anfängt, Feuer zu fangen, dass dein Herz anfängt zu brennen. Und das ist hier ein passives Wort. Es ist nicht so, dass du dich jetzt anstrengen musst, so sollst du es nicht hören. Es ist nicht etwas, das du jetzt irgendwie bewirken musst, sondern es ist etwas, das du zulassen musst, dass Gott natürlich in dir bewirken möchte, der Heilige Geist natürlich in dir bewirken möchte, aber wenn du jetzt die Diagnose hast, merkst, mein Herz brennt ja gar nicht, mein Herz ist ja träge, mein Entscheidungszentrum ist,
weiß ich nicht, so.
Dein Wille, heute will ich nicht. Heute habe ich keinen Bock. Heute komme ich nie in Gottesdienst, weil ich habe keinen Bock. Das Herz wird entzündet. Und das ist etwas, was du zulassen darfst, wo du drum bitten darfst, wo du sagst, Herr, entzünde mein Herz neu. Und es wird nicht durch Willenanstrengung warm. Es wird nicht warm, indem du irgendwie irgendwelche Übungen machst, sondern es wird warm durch die Begegnung mit Jesus und dem Wort. Und du kannst auch, du hast ja vielleicht sogar eine Bibel und vielleicht kaufst du dir eine oder möchtest dir daheim von Fred Ritzhoff kaufen oder die Neue Genfer Übersetzung oder was auch immer. Oder du möchtest dir in unserer App das Weiterdenken für die Kleingruppe und für die Eltern runterladen und das, was wir hier sonntags vorbereitet haben, nochmal nachlesen. Wie auch immer du an das Wort Gottes kommst, es ist notwendig, dass du dich damit auseinandersetzt. Es ist notwendig, dass du damit lebst, dass du beginnst zu lesen und dann dich zu fragen, was hat das mit meinem Leben zu tun? Angenommen, es ist wirklich Gottes Wort, angenommen, Gott redet wirklich zu mir. Was hat das dann mit meinem Leben zu tun? Was würde das denn jetzt bedeuten, wenn ich das heute und morgen und übermorgen umsetzen würde? Verstehst du? Da beginnt dann dein Herz zu brennen, da kommst du vom langsamen Herz nicht zu einem schnellen Herz, du bekommst kein Herzrasen, sondern du bekommst ein brennendes Herz. Wie das praktisch geht, Die neue Serie Powered by Heiliger Geist beginnt nächsten Sonntag, willst du nicht verpassen. Aber jetzt erreichen sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren, Emmaus. Das Heimatdorf von Kleopas und Maria. Ihr Haus, wo sie weggegangen sind, um Jesus nachzufolgen, um die Katastrophe in Jerusalem zu erleben. Und Jesus tat, als wollte er weitergehen. Ich finde, es ist super amüsant. Also Jesus redet mit ihnen und jetzt tut er so, als geht er weiter. Das hat er schon mal gemacht. Erinnerst du dich? Da ist der Jesus den Jüngern auf dem See begegnet. Und sie haben gedacht, es ist ein Gespenst. Und dann tut er so, als wenn er weitergehen würde. Warum macht Jesus das? Weil Jesus sich nicht aufdrängt. Was sich aufdrängt, ist nicht Jesus. Was dich zwingt, ist nicht Jesus. Jesus wartet. Jesus wartet darauf, dass er eingeladen wird. Und das tut er auch in deinem Leben. Wenn du Jesus nicht einlädst, geht er an dir vorbei. Du hast vielleicht etwas erlebt, du hast vielleicht das toll gefunden, findest es immer noch toll, fragst dich aber, warum erlebe ich so wenig von der Power, warum erlebe ich so wenig von der Veränderung, warum erlebe ich so wenig von dieser Kraft, die mir verheißen ist. Wenn du diese Geschichte meditierst, kommst du an den Punkt, wo Jesus darauf wartet, von dir eingeladen zu werden, ansonsten geht er weiter. Und weißt du, das mit Gott ist für mich eine der faszinierendsten Dinge, denn Gott im Gegensatz zu uns hat Zeit. Gott hat Zeit und er kann warten und er wartet auf dich. Und es ist deine Entscheidung zu sagen, Herr, möchte ich mit dir zusammenarbeiten, möchte ich mein Leben dafür einsetzen, dir nachzufolgen, möchte ich mein Leben dafür einsetzen, dein Reich zu bauen. Und wenn du ihn nicht einlädst, dann sagt Gott, okay, das kann ich respektieren. Dann warte ich auf jemanden anderen. Und es geht sogar generationsübergreifend, wenn ich euch als Generation und die nächste Generation anspreche und sage, unsere Generation ist eigentlich gerufen, Reich Gottes zu bauen. Und dann sagen wir alle, nö, Jesus, du, geh mal weiter. War schön mit dir, interessant, was du so zu sagen hast. Irgendwie hat es uns auch aufgebaut, hat auch uns irgendwie ein bisschen erwärmt. Aber nee, wir wollen nicht. Dann wartet Gott auf die nächste Generation. Weißt du, Gott hat Zeit. Und es ist nicht zwingend notwendig, dass du irgendetwas musst, sondern du darfst, du kannst und es ist deine Entscheidung. Aber wenn dein Herz natürlich langsam ist, träge ist, dein Entscheidungszentrum überhaupt hinterherhängt, dann ist dies klar, dass dein Gesicht so ausschaut, wie es ausschaut. Aber die beiden Jünger hielten ihn zurück. Sie sagen genau das Richtige. Bleib doch bei uns, baten sie. Bleib doch bei uns. Komm zu uns nach Hause. Zieh bei uns ein. Komm, Herr Jesus, zieh du bei mir ein. Zieh du in meinem Leben ein. Sei mein Herr. Leite mich. Ich will mein Leben dir anvertrauen. Ich möchte dir nachfolgen. Jesus wirkt durch Einladung. Du musst ihn einladen, sonst erfährst du seine Kraft nicht. Du musst ihn einladen. Und es ist Gnade, dass er zu dir kommt. Es ist Gnade, dass du heute hier sitzt. Es ist Gnade, dass du das hören kannst. Es ist ein Geschenk. Manche können das gar nicht hören, hören das gar nicht. Aber jetzt kommt es auch auf dich an, dass du sagst, ja, Herr. Die Auferstehungskraft entfaltet sich, wo wir Jesus Raum geben, wo wir Jesus einladen, wo wir Jesus den ganzen Raum geben. Dann entfaltet sich die Kraft der Auferstehung in unserem Leben. Wo wartet Jesus darauf, von dir eingeladen zu werden? In welche Situation wartet Jesus, von dir eingeladen zu werden? In welche Situation hast du ihn noch nicht eingeladen? Hast du gedacht, du kannst das selbst schaffen? Du kommst schon selbst irgendwie zurecht. Und erst dann, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, ist das Geschrei groß. Aber man könnte schon gleich einen Deckel drauf machen, man könnte schon absehen, man könnte schon gleich sagen, das schaffe ich gar nicht alles alleine. Herr Jesus, bleibe bei mir. Es ist schon fast Abend, der Tag geht zu Ende. Da begleitete er sie hinein und blieb bei ihnen. Der hat nicht sich noch geziert, sondern er hat gesagt, okay, du lädst mich ein, ich komme, klar. Und dann kommt für mich der Höhepunkt dieser Geschichte. Als er dann mit ihnen zum Tisch saß, nahm er das Brot, sprach das Dankgebet darüber, segnete es, brach es in Stücke und gibt es ihnen und gibt es ihnen und gibt es ihnen. Das macht Jesus heute immer noch. Er wurde gebrochen, aber er gibt sich uns, er gibt sich uns, er gibt sich uns. Und weißt du, die haben vor ein paar Tagen, haben sie das Passamahl mit Jesus gefeiert. Da hat er genau dasselbe gemacht. Er nahm Brot, sprach das Dankgebet darüber, brach das Brot in Stücke, gab es ihnen und sagt, das ist mein Leib, der ist für euch gebrochen. Esst davon. Es waren dieselben Hände, die dieses Passamahl gebrochen haben. Und vielleicht war das dann auch gerade so, dass sie diese Hände auch tatsächlich gesehen haben, die durchbohrten Hände, wo Jesus vielleicht die Hände bisher in der Tasche gehalten hat und irgendwie so sie nicht da so drauf geachtet haben. Jetzt ist es ja direkt am Tisch vor ihren Augen ganz sichtbar. Und da wurden die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Das ist etwas, was wir immer wieder erfahren müssen, wo wir auch immer wieder drauf zurückkommen müssen, dass Jesus für uns gestorben ist. Da liegt unsere Errettung, da liegt unsere Erlösung. Da liegt überhaupt alle Heilung und alle Erlösung am Kreuz von Golgatha. Vor der Auferstehung noch. Bist du gerettet? Bist du geheilt? Ist es dir verheißen? Christus war die ganze Zeit mit ihnen. Und vielleicht ist Christus auch die ganze Zeit schon bei dir. Du erkennst ihn nur noch nicht. Du weißt nur noch nicht. Vielleicht liegt es an deiner Oma, die für dich gebetet hat. Vielleicht liegt es an deinen Eltern, die für dich gebetet haben. Vielleicht liegt es daran, dass andere für dich gebetet haben. Jesus ist die ganze Zeit bei dir. Du erkennst ihn nur nicht. Und jetzt gibt er sich zu erkennen, aber im nächsten Augenblick verschwand er und sie sahen ihn nicht mehr. Und das ist für mich verstörend, wo ich mir dachte, ja, jetzt könnte man sich doch in den Armen liegen und sagen, ach toll, Jesus, fantastisch, Mensch, dass das so ein Ende nehmen würde und ich bin auch so happy jetzt und so glücklich. Aber diese Geschichte ist uns erzählt, damit wir wissen, Jesus ist da und wirkt sich aus, obwohl wir ihn nicht sehen. Die Verheißung gilt, obwohl wir ihn nicht sehen. Und es ist immer wieder so ein Geschenk, so ein inneres Geschenk, dass unser Herz beginnt zu brennen, dass unser Entscheidungszentrum aktiviert wird, dass wir beginnen, Christus nachzufolgen und dass wir beginnen, ihn zu erkennen. Das ist eine ganz innere Geschichte, die in deinem Leben passieren darf und passieren kann. Aber was dann wirklich passiert, ist, dass die Kraft der Auferstehung in dein Leben hineinkommt. Also Kraft der Auferstehung bedeutet hier Veränderung. Wir sagen immer Kraft der Auferstehung, das klingt irgendwie so abgehoben, so unglaubwürdig, wo wir denken, ja, kann ich überhaupt daran glauben? Und ich habe ja schon erzählt, wenn du auf manchen Beerdigungen warst, je mehr du Beerdigungen besuchst, desto mehr wird dir klar, sowas gibt es gar nicht. Deswegen will ich das mal einfach abrüsten vom Wort her und sagen, Transformation, Veränderung, nicht nur schön machen, nicht nur sich zusammenreißen, nicht nur einfach nochmal irgendwie einen Trick probieren, sondern Veränderung, so Veränderung wie Tod und Leben eine Veränderung ist. So eine Veränderung. eine Transformation. Nicht religiös, nicht fromm, nicht irgendwie so, ach, wir müssten uns irgendwie noch ein bisschen zusammenreißen als Christen, wir sollten doch irgendwie Licht sein in dieser Welt. Das ist uns alles nicht verheißen. Uns ist verheißen, dass Christus gekommen ist, um Neues zu machen, neues Leben. Im Übrigen ist Licht auch eine Transformation. Finsternis, Licht. Völlige Veränderung. Nicht irgendwie nur Gefunzel. Und dann sagen sie, war uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unserem Herzen brennen, während er unterwegs mit uns sprach. Dann erkennen sie es rückblickend. Im Rückblick erkennen sie es, dass Jesus mit ihnen war. So ein bisschen wie die Geschichte von der Spur im Sand. Kannst du mal googeln, wenn du sie noch nicht kennst. Als es schwer war, habe ich dich getragen. Deswegen ist da nur eine Spur in dieser Phase. Sonst sind da zwei Spuren von dir und mir an der Hand, sagt Jesus. Aber als es schwer war, habe ich dich getragen. Brannte nicht unser Herz? Rückblickend kann man das erkennen. War uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unserem Herzen brennen, während er unterwegs mit uns sprach? Weißt du, das wird ihnen erst klar, als Jesus nicht mehr sichtbar war. Das ist für mich so trostreich, weil jetzt wir in derselben Situation ja leben. Wir leben ja in einer Situation, wo Jesus nicht sichtbar ist. Aber Lukas sagt uns, ihr könnt dasselbe erleben. Ihr könnt dieselbe Veränderung in eurem Leben erleben. Sie ist für euch heute. Und uns das Verständnis für die Schrift öffnete, das sagten sie zueinander. Also Kennzeichen der Auferstehungskraft, wenn du dich jetzt fragst, habe ich diese transformative Kraft in meinem Leben? Kennzeichen ist ein brennendes Herz. Und wenn dein Herz nicht brennt, dann habe ich dir heute ein paar Hilfestellungen gegeben, wie du beten kannst, wie du dich bewegen kannst, wie du einfach auch zu deinem Herz sagen kannst, Herz, du musst dich entscheiden. So ein bisschen so wie mit deiner Freundin, die sagt, Schatz, wollen wir heiraten?
Ich weiß nicht.
Ja, träges Herz, da brennt nichts.
Kein Feuer.
Schatz, du musst dich entscheiden. Wenn du Nein sagst, gehe ich weiter. Es gibt noch mehr Männer auf dieser Welt. Und Frauen. Und alles dazwischen. Unverzüglich brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Ich nehme dich nochmal in die Situation mit hinein. Und mir gefällt das einfach gut und deswegen bleibe ich jetzt einfach mal dabei. Es ist ein Ehepaar. Es ist Kleopas und Maria. Die sitzen jetzt zu Hause. Die sind so einen Weg gegangen wie von Sulzbach-Rosenberg nach Amberg zu Fuß. 2 Kilometer. 12 Kilometer, 2 Stunden. Sie haben was zu essen gerichtet, sitzen jetzt zu Hause. Und das mit Jesus passiert jetzt. Und jetzt reißt es die. Aber jetzt, und dann sagt vielleicht Kleopas, du Maria, wir müssen zurück nach Sulzbach-Rosenberg. Wir müssen zurück, müssen es den anderen erzählen. Und dann sagt Maria, Schatz, du, ach, wir haben so viel erlebt, wir sind so fertig. Wir sind jetzt den ganzen Weg hierher gelaufen, es ist Nacht. Komm, lass uns schlafen. Und morgen ist auch noch ein Tag. Morgen können wir es ihnen ja immer noch erzählen. Ja, komm, lass uns einfach, machen wir keinen so einen Stress. Aber da heißt es unverzüglich. Und wisst ihr, wenn ich an CZA denke, wenn ich an Amberg denke, wenn ich an das, was wir hier machen, denke, dann denke ich daran, dass wir keine Zeit haben. Ich denke daran, dass es extrem dringlich ist. Ich denke daran, dass wenn unser Herz brennt, dass wir eigentlich sagen müssen, unverzüglich müssen wir es den Leuten erzählen. Nicht morgen, nicht irgendwann, sondern heute. Am besten heute noch. Am besten natürlich gestern, aber gestern gibt es nicht mehr. Am besten heute. Wisst ihr, ich spüre diese Dringlichkeit. Ich spüre, dass Menschen auch durch unsere Social-Media-Initiative und was wir alles machen, hier in die Gemeinde hineinkommen. Und die kommen ja, und du kommst ja, weil du nach etwas suchst, weil du auch irgendwie nach Antworten suchst, weil du irgendwie eine Erwartung hast. Und da möchte ich dich, da möchten wir dich nicht auf eine lange Bank vertrösten und sagen, ach ja, irgendwann mal vielleicht. Sondern ja, heute, jetzt, unverzüglich. Und weißt du, wir haben nur dieses eine Leben, wir haben nur diese eine Situation. Heute ist die Zeit, heute ist es uns geschenkt. Heute hat uns Gott berufen, heute hat uns Gott die Gelegenheit gegeben. Nicht irgendwann, nicht wenn meine Kinder aus dem Haus sind, dann vielleicht und der Hund tot. Sondern heute. Und das ist genau hier das, was uns Lukas sagt, unverzüglich. Irgendwann gebe ich schon noch in die Gemeinde, wenn ich mal im Lotto gewonnen habe. Das ist dieses träge Herz. Das Entscheidungszentrum, das sagt, oh, ist alles total nett, ist süß, wie die Leute sich anstrengen hier. Tolle Musik, tolle Predigt, höre ich gerne. Predigten, die ich auch verstehen kann. Wunderbar, alles toll, aber nee, hat Zeit. Unverzüglich brachen sie auf, kehrten in der Finsternis ohne Beleuchtung zurück nach Jerusalem, fanden alle, die versammelt sind. Das ist die Kraft der Auferstehung. Die Kraft der Auferstehung kehrt die Richtung um. Kraft der Auferstehung wirkt sich aus wie Buße. Gehst in diese Richtung, läufst weg. Kraft der Auferstehung, Transformation kommt in dein Leben rein und du läufst in die andere Richtung. Es kann nicht warten. Die Verkündigung des Evangeliums, der Bau des Reich Gottes kann nicht warten. Aber es geht nicht um Hektik. Weil Hektik bedeutet ja auch dem Heiligen Geist vorauszueilen und Gott vorauszueilen. Sondern es geht um Leidenschaft. Es geht um brennendes Herz. Und deswegen ist einer unserer Werte auch in unserer Gemeinde Leidenschaft. Weil uns das wichtig ist. Und ich hoffe, du spürst das mir ab, dass ich leidenschaftlich unterwegs bin. Und heute Morgen um 5.45 Uhr leidenschaftlich aus dem Bett gesprungen bin und gesagt habe, juhu, ich freue mich auf diesen Gottesdienst. Was für eine Gelegenheit, was für eine Chance, was für ein Vorrecht, Reich Gottes zu bauen, das Evangelium zu verkündigen. Die Auferstehungskraft, du darfst gerne etwas lauter spielen, David. Oder machst du es einfach ein bisschen lauter. Die Auferstehungskraft verändert nicht nur, was wir glauben, sie verändert, wohin wir gehen. Sie verändert, wie wir leidenschaftlich unterwegs sind. Und dann kannst du sagen, und vielleicht kannst du das heute auch, wenn du jetzt diese Entscheidung für Jesus triffst gerade, sagen, ich bin am Abend nicht mehr derselbe Mensch, der ich heute Morgen war, als ich hierher gekommen bin. Weil Gott hat mich ganz neu ergriffen. Das ist meine Hoffnung. Meine Hoffnung ist, dass wir Menschen werden mit leidenschaftlichem Herzen, dass wir uns leidenschaftlich einsetzen für das, was Jesus von uns möchte. Lass uns gemeinsam aufstehen und noch ein letztes Lied singen und ich bete kurz noch bevor wir singen. Heiliger Geist, ich bete, dass du mit dieser Leidenschaft uns berührst. Herr, dass wir uns nicht zusammenreißen müssen, sondern dass unser Herz beginnt zu brennen. Und Herr, so wie wir auf Pfingsten zugehen und feiern, dass dein Heiliger Geist ausgegossen wird, Herr, bereite uns darauf vor, Herr, dass du uns neu entzündest, dass du unser Herz neu entzündest, dass du unser Entscheidungszentrum neu entzündest und dass wir sagen, Herr, bleibe bei uns. Komm zu uns, Herr Jesus Christus. Amen.